ist nett, wenn man so angekündigt wird. Aber ich bin Norddeutscher, bekennender Norddeutscher und ihr dürft kritisch sein. Zum einen möchte ich mich ganz herzlich bedanken, heute Morgen hier bei euch sein zu dürfen, für diese Einladung in dieser Gemeinde. Jeff hat mich einen Tag früher schon kennengelernt. Ich war mal spontan hier eingeladen und dann hat man mich gleich genötigt, komm zum TTZ. Das ist jetzt, sind 3 Jahre her und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, kommt und besucht diese Schule. Was mich besonders gefreut hat, ist das Vertrauen, was ihr mir entgegenbringt, heute hier sein zu dürfen. Nach 3 Jahren Schule und jetzt Wort Gottes hier in dieser Gemeinde predigen zu dürfen, das ist eine wirkliche Freude und auch eine Herausforderung. Jeff bat mich, einiges Persönliches zu meiner Person zu sagen. Jetzt hat er schon einiges gesagt, möchte trotzdem noch ein bisschen was dranhängen. Ich bin verheiratet, mit der besten Frau, die man haben kann. Ich kenne sie schon aus Kindheitstagen und ich muss wirklich sagen, mit dieser Frau bin ich wirklich reich beschenkt und gesegnet. Und wer weiß, was aus meinem Leben geworden wäre, wenn sie nicht wäre. Sie kann leider heute nicht hier bei euch sein. Sie lässt schön grüßen, aber sie als Krankenschwester hat einen großen Dienst und heute muss sie leider raus. Wir haben Krankheitsfälle in der Firma und geht leider nicht anders. Wir haben 4 Kinder und natürlich auch die Besten. Ich hoffe, das sagen alle Eltern. Und ich bin immer froh, durch alle Probleme, durch die man geht, muss ich sagen, man lernt ja doch, dem Herrn zu vertrauen und das ist wunderbar. Der Älteste von meinen Kindern ist schon in der Verkündigung, das macht mich sehr glücklich und ich hoffe, die anderen ziehen alle hinterher und nutzen die Zeit aus, die wir haben, bis unser Heiland wiederkommt. Wohnhaft sind wir in Neuhaus an der Pegnitz, das sind 65 Kilometer ungefähr von hier. Das ist so eine ganz kleine Ortschaft zwischen Bayreuth und Nürnberg. Ich mache die Büchertischarbeit, also bei uns in Hersbruck, in Amberg. Ab und zu werde ich eingeladen, dann bin ich in Bayreuth. Das liegt mir wirklich am Herzen. Also ich habe das hier bei euch kennengelernt und das mussten wir gleich umsetzen. Und ich habe mal nachgelesen, Watchman Nee sagte mal, weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, Büchertischarbeit, okay, aber heutzutage ist das nicht mehr. Watchman Nee sagt, es gibt kaum einen besseren Dienst, als den Menschen das Wort Gottes weiterzugeben, selbst wenn wir es mit Traktaten machen, wenn du nicht die Stimme und den Mut hast, zu verkündigen. Nebenbei arbeite ich noch bei uns im Kinderdienst, also für die Jungs. Das ist wirklich eine herausfordernde Arbeit und gestalte mit in der Gottesdienstleitung. Zu meinem Glaubenshergang ganz kurz. Ich bin in Norddeutschland in einem kleinen Hauskreis zum Glauben gekommen. In einer Zeit, wo ich durch wirklich tiefe Nöte ging. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Nachdem ich zum Glauben kam, schloss ich mich einer extrem charismatischen Bewegung an. Und wie der Herr mich aus dieser Bewegung herausgeführt hat, über wirklich innere Kämpfe, Zweifel und Zerbruch, wie Gottes Wort in meinem Leben gewirkt hat und mich von meiner Sünde überführt hat, mich wirklich dahin gebracht hat, zu erkennen, dass ich ein Sünder bin, der nichts als die Hölle verdient hat. Und auf der anderen Seite mir immer wieder begegnet ist durch Menschen, immer wieder sein Wort aufgeschlossen hat, bis ich diese völlige Vergebung in Christus ergreifen konnte. Das könnt ihr hören, also wen es interessiert, ich habe vor circa einem halben Jahr in Erlangen in der Gemeinde darüber gesprochen und da kann man sich das ja runterladen. Heute Morgen möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mich persönlich seit einiger Zeit beschäftigt. Und ich habe mich gefreut, ich habe zu Jeff gerade eben gesagt, die Jesaja-Stelle und auch einiges aus euren Gebeten, eine bessere Einleitung hätte ich gar nicht kriegen können. Also ich muss wirklich sagen, preis dem Herrn, man merkt es doch, Gott arbeitet hier in dieser Gemeinde. Es sind einige wenige Bibelverse, wir kennen sie alle, aber irgendwann kommt oft der Punkt, ihr kennt das alle, wenn ein Bibelvers anfängt zu arbeiten, wenn ihr auf einmal nervös werdet. Bei mir ist es so, dass wenn ich zur Ruhe komme, das ist meistens nachts, dann kreisen die Sinne und der Bibelvers wird groß, man beguckt ihn von allen Seiten. Und das sind ja oft Bibelverse, die wir auswendig kennen. Also ich kannte die schon auswendig, ich habe sie oft zitiert, ich habe darüber gesprochen. Und wisst ihr, es ist gut. Es ist wirklich gut, Bibelverse auswendig zu lernen. Es ist gut, sie zu zitieren, auch darüber zu sprechen. Aber wisst ihr, was wir oft vergessen, und das wurde vorhin hier auch angemerkt, lebendig wird Gottes Wort erst dann, wenn wir es im Glauben annehmen. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir Gott dadurch ehren, dass wir ein Ja, ein gehorsames Wesen zu seinem Wort haben. Und ich möchte euch ein Erlebnis schildern, ein Erlebnis, was ich damals hatte als junger Christ. Und vielleicht kennt der ein oder andere diese Frage. Ich habe sie mir gestellt, habe ich den Herrn Jesus wirklich lieb? Kennt ihr das? Diese Frage, habe ich den Herrn Jesus wirklich lieb? Bin ich wirklich ein Nachfolger, der sagen kann, ich liebe meinen Heiland? Und diese Frage hat mich über Wochen zerrissen, weil ich keine Antwort gefunden habe. Und so ging ich zu einem alten Prediger und fragte ihn, woran kann ich erkennen, ob ich den Herrn Jesus wirklich lieb habe? Und dieser Prediger sah mich an. Wirklich ein erfahrener Mann. Und dann sagte er einen Satz, der mir tief ins Herz geht. Und er sagte, wenn du wissen willst, wie sehr du den Herrn Jesus liebst, dann siehe, wie sehr du sein Wort liebst. Denn der Herr Jesus ist das fleischgewordene Wort. Und wir können das Wort nicht vom Heiland trennen. An der Liebe zu seinem Wort erkenne ich, wie sehr ich meinen Heiland liebe. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Predigttext im Korintherbrief gehen, möchte ich einiges Grundsätzliches kurz für oder über den zweiten Korintherbrief euch sagen. Der zweite Korintherbrief enthält lehrmäßig nicht so viele Anweisungen wie zum Beispiel der erste. Und wenn ich ihn grob einteilen müsste, würde ich sagen, zum einen haben wir das Verhältnis zwischen Apostel und der Gemeinde, so das sind in den ersten Kapiteln, die freiwilligen Gaben für die Gemeinde in Jerusalem, das so 8 und 9. Und dann drittens die apostolische Autorität des Apostel Paulus. Aber was diesen Brief so wirklich einzigartig macht, in diesem Brief offenbart sich Paulus, wie es in keinem anderen Brief tut. Er öffnet sich, er redet von seinem Leben, seinen Kämpfen, Schwachheiten, Trübsalen. Und trotzdem, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, wie er den Herrn Jesus in diesem Brief verherrlicht. Für mich persönlich ein Riesenzeugnis. Und wisst ihr, man darf ja nicht vergessen, dass in dieser Zeit in Korinth falsche Apostel eingedrungen sind, die von sich behaupteten, wir sind die Wahren. Der Apostel Paulus, der ist müsste ein bisschen vorsichtig sein. Der ist nicht schlecht, aber ist halt nicht so gut wie wir. Aber sie brachte ein falsches Evangelium und Paulus wollte dieser Gemeinde dienen. Und wisst ihr, er tat es. Und dann, wir werden es gleich lesen, führt er die Gemeinde auf den Weg. Und er offenbarte ihnen nicht allein seine Berufung, sondern er schenkt einen Blick auf das Evangelium, das Kreuz und die Vergebung, um die Gemeinde zurechtzubringen, aber auch um ihr den Blick auf ihre Berufung als Gesandte zu vermitteln. Und wisst ihr, damit nicht allein der Gemeinde und den Gläubigen zu Korinth, sondern jedem Einzelnen von uns, einem jeden ganz persönlich. Lasst uns nun den heutigen Predigttext in 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21 lesen. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich möchte die heutige Predigt umschreiben mit den Worten: Sei treu und verherrliche Gott in deiner Berufung. Und ich habe sie unterteilt in drei Punkte. Zum ersten: Erkenne, wie sehr du von Gott geliebt bist. Zweitens: Ergreife die Segnungen des neuen Lebens in Christus. Und drittens: Es ist Zeit, einen Glaubensschritt zu wagen. Ist hier, wenn ich mir einen Text nehme, habe ich erzählt, ich lese, ich denke, ich gucke mal von allen Seiten an. Und ich war bei diesem Text versucht zu sagen, ja, hier spricht der Apostel Paulus von sich ganz persönlich, von seiner Berufung und von seinem Dienst. Und dann habe ich mich gefragt, wer bin ich? Versteht mich bitte nicht falsch, ich würde mich niemals mit diesem Mann vergleichen wollen, mit diesem Dienst, den dieser Mann in dieser Welt tun durfte. Aber mir ist persönlich etwas groß geworden. Wisst ihr, der Heilige Geist, der in Paulus lebt, lebt auch in uns. Und wisst ihr, dieser Brief hier und dieser Abschnitt, da sehen wir, wie der Heilige Geist durch Paulus seelsorgerlich an uns arbeiten möchte. Wenn wir 1. Korinther 6, 19, ich zitiere ganz schnell, lesen, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Geist, Heiligen Geistes, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört. Ihr Lieben, das muss uns bewusst sein, dass ein jeder von uns, der an den Heiland glaubt, ein Tempel des Heiligen Geistes. Er lebt in uns. Ob du es spürst oder nicht, es ist so. Es ist eine Tatsache, die wir annehmen müssen. Lass uns noch mal eine Stelle betrachten, die eigentlich so revolutionär ist, die mich jedes Mal neu begeistert. Es steht in Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und die Frage ist, ihr Lieben, ich habe es gerade eben schon gesagt, wann ist das passiert? Wann ist diese Liebe ausgegossen worden in unsere Herzen? An dem Tag, an dem wir gläubig wurden. Wenn du Epheser 1 liest, da steht es ganz klar, ich fasse es kurz zusammen, in dem Moment, wo ich Gottes Wort gehört habe, wo ich im Glauben die Erlösung ergriffen habe, ist mir der Heilige Geist geschenkt worden. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Das ist eine gewaltige Verheißung. Ich glaube, ich könnte stundenlang über das sprechen, was uns in der Erlösung geschenkt wurde. Aber wir wollen uns ein paar Sachen angucken. Aber ich habe es heute auch in den Gebeten gehört und es hat mich eigentlich gefreut, wo es ja auch manchmal ein bisschen traurig ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sieht man oft so wenig davon. Eigentlich müssten wir jubeln und jauchzen vor Freude, was uns geschenkt wurde in Christus. Aber stattdessen sind viele von uns wirklich am Boden niedergekämpft, sie sind traurig. Ja, wie viele Depressive haben wir in unseren Gemeinden? Menschen, die wirklich am Ende sind, die nicht mehr wissen, wo links und wo rechts ist. Eigentlich ein Widerspruch zu dem, was ich gerade gelesen habe. Und wisst ihr, das freut mich jedes Mal so. Man kann Menschen mit dem Wort Gottes erschlagen. Aber wenn wir uns diesen Text aus dem 2. Korinther angucken, dann sehen wir, dass genau jetzt die Seelsorge Gottes anfängt. Denn die Liebe des Christus drängte ihn, weil Paulus davon überzeugt war und es ihm ein Anliegen ist, dass auch wir davon überzeugt sind, damit wir diese Verheißungen ergreifen können. Denk mal zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Gottes Wort wird erst dann lebendig, wenn ich es im Glauben ergreife. Wenn ich sagen kann, das ist wie mit Errettung. Ich sage, danke, Herr Jesus, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Ihr lieben Leute, ich muss es im Glauben annehmen. Und genauso verhält sich das mit jeder Verheißung, die uns der Herr geschenkt hat. Wisst ihr, und so legt Paulus in diesem kleinen Text Grundlagen, um die Gläubigen Schritt für Schritt in ihre Berufung zu führen. Und wenn wir reinschauen, wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich kenne Prediger wirklich, die, oh, da gehst du raus, hast ein schlechtes Gewissen und dann im Endeffekt war gar nichts gewesen. Aber wenn wir uns den Text angucken, sehen wir, dass hier keine Anklage ist. Niemand von den Heiligen wird hier unter Druck gesetzt. Gott selber verheißt uns, uns durch sein Wort zu verändern. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich glaube, ihr werdet heute drei noch hören. Es ist vor ein paar Tagen gewesen. Ich war bei meinem Bäcker, eine Tasse Kaffee trinken und da rief mir eine Verkäuferin zu. Det, komm mal schnell rüber. Ich muss dir was zeigen. Und ich ging zu ihr und sie öffnet eine Schatulle und in ihr befand sich Schmuck. Weiß nicht, Kettchen hier, Kettchen da und was weiß ich. Ein Liebesbeweis von ihrem Freund. Und ich dachte mir, schön. Also, ich finde das nicht schlecht, wenn man dem die Person, die man liebt, beschenkt. Aber die waren jetzt so gerade ein paar Tage bei und naja, ist ja wurscht. Und ich habe mir gedacht, okay, wie viele Ringe, wie viel Gold und Silber ist verschenkt worden? Wie viele heiße Liebesschwüre wurden schon getätigt? Und doch ist die Liebe immer wieder zerbrochen. Bis ans Ende unserer Tage wollten wir uns treu sein. Aber wisst ihr, Gold und Silber vermag das nicht. Vielleicht für einen kurzen Augenblick, aber nicht beständig. Liebe, ich glaube, wahre Liebe muss sich anders beweisen. Eine Liebe, der ich vertrauen kann, eine Liebe, in der ich geborgen bin, eine Liebe, die nicht endet. Und Paulus zeigt uns diese Liebe mit ganz kurzen Worten. Er sagt, weil einer für alle starb. Das ist das Evangelium. Christus starb nicht für einige wenige. Er starb für alle. Da ist keiner ausgenommen. Was für ein Liebesbeweis. Er starb für dich. Er starb für mich. Und für alle Menschen, die wir sehen um uns herum. Er starb für sie alle. Und wisst ihr, was mich so sehr an diesem Text, wir gucken uns gleich an, berührt hat es. Er starb nicht für mich in einer Zeit, wo ich auf den Knien vor ihm lag und ihn angebetet habe. Er starb auch nicht in einer Zeit, wo ich inbrünstig auf seine Wiederkunft gewartet habe. Er starb, als ich sein Feind war. Er starb, als wir Sünder waren. In Römer 5, 8 bis 10 können wir das lesen, oder 5,8 reicht eigentlich. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ihr lieben Leute, ich habe in meinem Leben, hat Gott mich oft von Sünde überführt. Und eins weiß ich, und ich weiß nicht, ob du es auch zugeben kannst, aber ich weiß, wenn ich damals dabei gewesen wäre, dann hätte ich auch geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, hätte ich die Nägel gehalten und wäre noch stolz drauf gewesen. Und ich glaube, dasselbe gilt für euch auch, wenn wir einmal ehrlich sind. Aber er starb für uns. Und jetzt sage mir, gibt es einen größeren Liebesbeweis? Kannst du mir einen größeren Liebesbeweis zeigen, dass Gott ins Fleisch gekommen ist, um für dich zu sterben, obwohl du ihn gehasst hast? Allein dieser Gedanke, dass der Herr kam, obwohl er wusste, dass der größte Teil der Menschheit ihn ablehnen würde, kam er und starb für alle. Haben wir uns ernsthaft schon mal Gedanken darüber gemacht, warum der Herr Jesus noch kommen musste? Allein der Gedanke, dass Gott ins Fleisch kommen muss, um überhaupt sterben zu können, der ewige, heilige Gott wurde Mensch, um für uns sterben zu können. Und immer wieder ganz persönlich für dich. Für dich, damit du nicht verloren gehst. Oder wusstest du, dass der Herr genau weiß, jetzt in diesem Moment, wie es dir geht, wie es um dich bestellt ist, um deine Nöte, um dein Leid, um deine Sorgen oder auch, wie wir es gehört haben, um deine Anfechtungen. Und kannst du glauben, dass Gott dir heute begegnen möchte? Kannst du glauben, dass er dir helfen will? Der Herr Jesus wurde Mensch, um zu leiden. Und wir haben diese Hebräer 2 Stellen, die so herrlich sind, wenn wir sie lesen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das gilt uns. Ganz persönlich da, wo ich jetzt bin, genau da, wo du jetzt bist, er will dir helfen. Er will, er wartet ja nur darauf, dass wir kommen und sagen, Herr, ich möchte, dass du mir begegnest. Der sündlose, heilige Gott, das vollkommene Opferlamm, allein aus Liebe, damit wir nicht den Zorn und das Gericht Gottes erleben müssen. Und wisst ihr, was so schön ist? Ich muss nichts tun. Ich muss nichts tun, um mir Gottes Liebe zu verdienen, wie es viele doch sagen. Ich darf mich im Glauben beschenken lassen. Und in Vers 14 geht es weiter und Paulus hat es ja ebenfalls weiter erkannt. Und es, ich gebe euch einen Satz mit, den muss man verstanden haben. Dass der Herr Jesus uns den Tod, durch den wir hindurchgehen müssen, so bereitet hat, dass er ihn selbst erlitt. Ihr Lieben, ich lese euch das nochmal vor. Dass der Herr Jesus uns den Tod, durch den wir hindurchgehen müssen, so bereitet hat, dass er ihn selbst erlitt. Wenn wir das erkannt haben, dass der Tod Jesu unser Sterben ist, so sind wir von uns selbst los und gehören ihm. Der nicht nur für uns gestorben, sondern auch auferstanden ist. Und ich frage dich nochmal, gibt es eine größere Liebe? Gibt es eine größere, kannst du mir eine größere Liebe zeigen? Wenn du keine Größe weißt, dann nimm es an. Dann nimm es an. Glaube tief in deinem Herzen, dass diese Liebe dir ganz persönlich gilt. Denn wisst ihr, in unserem Text ist das die erste Grundlage, die wir verstehen müssen. Diese Grundlage verändert unser ganzes Leben. Wenn ich das für mich akzeptiere und im Glauben annehme, dass Gott mich bedingungslos liebt, auch wenn ich in die tiefste Sünde gefallen bin, ihr Lieben, dann fällt es uns leicht, im Glauben zu wachsen. Ich sage euch etwas. Lasst uns einen Sprung ins Alte Testament machen. Ich weiß, ich denke, jeder von euch hat so ein paar Bibelverse, die ihm irgendwo helfen. Ich habe auch 2 Bibelverse, die mir helfen. Weil auch in meinem Leben gibt es Glaubenstage, die sind so dunkel. Da sind so viele Anfechtungen, da möchte man am liebsten weglaufen. Man weiß bloß immer nicht, wohin. Wisst ihr, und dann sehe ich auf Israel. Und ich sehe auf ihre Wüstenwanderung. Und dann sehe ich auf meinen Glaubensweg. Und wisst ihr, was mich so anspricht und mir wirklich Mut gibt? Das ist 5. Mose 1, Vers 31. Und da spricht Gott zu seinem auserwählten Volk. Wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Und dann denke ich drüber, über das verlorene Schaf, wenn der Jesus hinterhergeht und holt das Schaf zurück. Und er trägt es in seinen Armen. Ihr Lieben, das hat Gott uns verheißen. Egal, wie es in deinem Leben aussieht, er ist da, er holt dich zurück. Warum? Weil er ein Vater ist und er trägt uns in seinen Armen, wie ein Vater seinen Sohn. Oder wenn wir reingehen, 5. Mose 7, Vers 7, wenn zu dem Volk Israel gesprochen wird, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebt. Das ist Gottes Wort, weil Gott uns liebt. Und diese ganze Liebe ist offenbart in Christus Jesus. Wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, sehen wir die geoffenbarte Liebe Gottes. Aber das, ihr Lieben, das muss fest in uns sein. Ich muss in den größten Zweifeln und Anfechtungen trotzdem wissen, ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich liebst. Das ist keine Lüge, das ist wahr. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe genaue Anweisungen, wie lange ich brauchen darf. Empfange die Segnung des neuen Lebens in Christus. Und wir haben ja hier diesen Vers, den wir alle kennen. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir lesen mal die Vers 16 und 17. Daher kennen wir von jetzt an niemand nach der Weise des Fleisches. Obschon wir Christus nach der Weise des Fleisches gekannt haben, jetzt aber kennen wir nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte verging, siehe, alles ist neu geworden. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass in diesen wenigen Worten sich Glaubenswahrheiten offenbaren, Schätze, die von uns geborgen werden wollen. Und wenn sie verstanden und geglaubt sind, unser Leben radikal verändern. Das Kreuz Jesu hat alles verändert. Wisst ihr, wenn wir früher die Menschen nur nach dem Fleisch im Blick hatten, und ich meine jetzt nicht nur das Aussehen der Menschen, ihre Bildung, ihren Beruf, sondern auch all die Dinge, die Menschen in der Lage sind zu tun, Erfolge zu haben, Dinge anzufassen und auch zu Ende zu bringen, kreativ zu sein, aber auch die schlimmen Dinge, die Kriege, die wir führen, unsere Bosheit, unser Egoismus, das Lügen, das Leid, was wir in diese Welt bringen, unsere Gottlosigkeit. Seht, all dieses hat uns bei anderen Menschen fasziniert oder abgestoßen. Wir haben sie geliebt oder gehasst. Wir wollten mit ihnen befreundet sein oder haben sie abgelehnt. Aber das Schlimmste daran ist, dass viele Christen dieses fleischliche Wesen nicht abgelegt haben. Aber Paulus lehrt uns hier, nicht auf den alten, im Fleisch lebenden Menschen zu schauen, sondern weil er weiß, dass wir in Christus gestorben sind. Wir sind es schon. Und jetzt für ihn leben. Wisst ihr, wenn Paulus predigt, hat er immer das Kreuz Jesu vor Augen. Und wir alle stehen in diesem Todeszustand. Und alleine dadurch haben wir Zugang zu diesem Leben in Christus. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Und deshalb sagt das Wort hier, dass alles, was der Mensch aus dem eigenen tut, also aus dem Fleisch, keinerlei geistlichen Segen hervorbringt. Wir alle sind nur dadurch gerettet, weil der Jesus für uns starb. Und wir mit ihm. Damit wir nicht mehr uns verherrlichen, sondern ihn allein. Nicht unsere Kraft soll unser Leben bestimmen, sondern allein seine Größe und Herrlichkeit. Das sind Tatsachen, ihr Lieben. Das ist geschehen. Das ist uns geschenkt. Aber da ist ein Glaubensschritt von unserer Seite her nötig. Wir müssen das annehmen. Wir müssen glauben, dass Gottes Wort wahr ist. Und denkt immer daran, was ich am Anfang sagte von diesem alten Prediger, der zu mir sagte, wenn du wissen willst, wie sehr du Gott liebst, sieh, wie sehr du sein Wort liebst. Glaubst du Gottes Wort? Oder bist du mit deiner Errettung nur zufrieden? Da ist so viel mehr, ihr Lieben. All das, was ich jetzt gerade hier so in den letzten Minuten gesagt habe, ich kenne einen Prediger, der macht das mit einem Satz. Luther. Luther konnte sowas mit ganz wenigen Worten trefflich ausdrücken. Er sagte, wir müssen täglich den alten Menschen ersäufen. Ja, das war Luther. Und er hat recht. Dieser alte Mensch ist tot. Der darf keine Auferstehung feiern. Nur unser Problem ist, dass wir das nicht leben. Christus in uns, Galater 2, Vers 20. Und vielleicht, wenn ich heute rausgehe, vielleicht darf ich mal hier über diesen Text sprechen. Lass uns überraschen. Aber da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Genau hier liegt der Grund, warum Paulus sagt, dass wir Christus nicht mehr nach der Weise des Fleisches kennen. Also so wie der Herr damals hier auf Erden wandelte. Wisst ihr, es gibt Glaubensgemeinschaften, Ordensgemeinschaften, wir haben es oft in der katholischen Kirche, die meinen, dass sie, wenn sie den Herrn Jesus kopieren, dieser Wandel, das wäre gottesfürchtiges Leben. Aber wisst ihr, das funktioniert nicht. Wenn du Errettung willst oder neues Leben in Christus, dann führt dieser Weg einzig und allein über das Kreuz. Und erst dort am Kreuz, wenn du als Sünder kommst, wird dir Vergebung und die Erkenntnis Jesu geschenkt. Und nur durch seinen Tod und Auferstehung empfängst du Vergebung und in der Vergebung den Heiligen Geist. Und in diesem Augenblick, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, geschieht es. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus geworden. Aber was heißt das konkret? Was kann ich damit anfangen? Ich werde euch mal so nur ein paar Punkte sagen. Es gibt viele mehr noch. Das Erste, wir haben Leben aus Gott. Wir haben Leben aus Gott. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir haben einen Vater, Gott persönlich. Unser alter Mensch ist mit Christus gestorben. Wir sind heilig und ohne Makel. Wenn wir uns angucken, also ich sehe in meinem Leben so viele Makel, aber die Bibel sagt was anderes. Wir sind heilig gemacht, wir sind ohne Makel. Epheser 1, 4. Wir sind frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, 2. Und das alles ist uns geschenkt in der göttlichen Vergebung. In diesem Moment fangen wir neu an. Und das ist das, was Paulus uns hier zeigt. Paulus hat es ergriffen. Noch jeder von uns sollte diese großen Heilstatsachen, die Gott für uns vollbracht hat und uns damit beschenkt hat, im Glauben annehmen. Es liegt an dir und auch mir ganz persönlich, ob ich Gottes Wort glauben will. Ich gucke ja nun seit mehreren Jahren in meinem Glaubensleben zurück und wisst ihr was, ich habe eine Erfahrung gemacht. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Also auf einer Seite sehr traurig, immer wenn ich Gottes Wort aufschläge und es spricht irgendwo zu mir und sich, hätte ich das nicht vor 20 Jahren schon verstehen können. Gottes Wege sind manchmal etwas merkwürdig. Ich weiß, aber ich bin ja so froh, dass Gott zu uns redet durch sein Wort. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn ich das erkenne, dass ich immer noch in diesem fleischlichen Leben festhalte, dass ich nie diese Verheißung Gottes angenommen habe, ich darf kommen, wie ich bin. Es ist so herrlich, ich darf kommen, wie ich bin. Gott vergibt mir sofort, wenn ich komme in dem Namen Jesu. Ich darf wieder neu anfangen. Es ist so wichtig, ihr lieben Leute, dass ich das Alte wirklich wegtue. Es ist weg, es muss dieses neue Leben in uns wachsen. Das ist der zweite Satz, den Paulus uns mitgibt. Die Liebe und die Grundlagen, die uns geschenkt sind. Und dann, ihr Lieben, dann kommt der dritte Teil, unsere Berufung, der Dienst der Versöhnung, der uns gegeben ist. Vers 18 und 19 weist uns nochmals auf das Kreuz Christi hin, dort, wo Gott nicht uns Sünder mit seinem Gericht straft, sondern dass er durch Christus Frieden mit uns machte. Denn wisst ihr, hätte Gott dieses Opfer nicht angenommen, so wäre die Strafe und die Feindschaft, die uns von Gott trennte, nicht beseitigt worden. Alleine das Kreuz, alleine durch das Kreuz stellt sich Gott zu uns, indem er uns verzeiht, vergibt und uns annimmt. Und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wisst ihr, das gilt es zu erfassen und festzuhalten, dass Gott den Sünder liebt. Und zu glauben, dass diese Vergebung er jedem anbietet. Aber wisst ihr, wenn wir diese Grundlagen angenommen hätten, wenn wir darin leben würden, dann wäre diese Retterliebe in uns lebendig. Und dann, ihr Lieben, beginnt die Arbeit. Dann beginnt der Dienst, damit Menschen die frohe Botschaft verkündigt wird. Römer 10, ihr Lieben, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber aus Gottes Wort. Wie denn sollen sie glauben, wenn da niemand ist, der predigt? Und genau das ist das, was Gott uns schenkt. Er macht uns zu Verkündigern. Menschen, in denen die Liebe ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und das ist uns geschenkt. Ihr könnt das ja mal machen. Ihr könnt mal sagen, danke, Jesus, ich spüre gar nichts, aber ich danke, dass deine Liebe in mir ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Wenn ich Fragen habe, wenn ich manchmal traurig bin, dann nehme ich das Wort und sage, Herr, auch wenn ich es nicht fassen kann, so oft nicht. Aber ich bin so niedergeschlagen, aber du sagst, der Heilige Geist ist mein Tröster. Und es ist so. Er schenkt uns Trost. Wenn ich an Erkenntnis, an Weisheit mangel, kann ich nur beten, kann sagen, danke, der Heilige Geist will mich in alle Wahrheit hineinführen. Ihr lieben Leute, das sind Wahrheiten. Das sind Wahrheiten, die wir glauben müssen. In unserem Text wird Paulus als ein Botschafter Jesu Christi umschrieben. Ich habe mir so ganz kurz mal Gedanken gemacht, was für mich ein Botschafter ausmacht. Ein Botschafter repräsentiert sein Land und den Herrscher seines Landes. Er spricht mit der Stimme des Herrschers in dessen Namen. Er kennt die Gesetze oder Ordnung des Landes. Er weiß um seinen Auftrag. Ein Botschafter dient und sucht das Beste für sein Land und Herrscher. Ganz kurz. Aber wisst ihr, auch wir haben diesen Dienst, den Dienst eines Botschafters. Unser Leben, sagt der Korintherbrief, ist ein Brief, der gelesen wird. Und ob wir wollen oder nicht, aber durch unseren Lebenswandel verherrlichen oder entehren wir Gott. In unserem Leben soll Christus erkannt werden. Ich erzähle euch noch zwei Geschichten, die muss ich euch erzählen. Auch aus meinen jungen Jahren. Ich war junggläubig und ich kam in tiefe Sündennöte. Denn ich erkannte an der Schrift, dass mein ganzes altes Leben ein Leben war voller Gottlosigkeit. Und als ich mich in dem Wort wiederfinden durfte, da sah ich, wenn Gott einen Menschen in die Hölle schmeißen müsste, dann bin ich das. Ich habe es gewusst. Ich wusste, ich bin rettungslos verloren, wenn ich vor Gott treten müsste. Wisst ihr, und das kann dich fertig machen. Aber Gott ist so gnädig. In dieser Zeit lernte ich einen alten evangelischen Pastor kennen. Pastor Wortmann, das weiß ich, werde ich nie vergessen. Und dieser Name ist Programm. Pastor Wortmann war ein Mann des Wortes. War er wirklich. Er war groß, er war uralt, er war hager. Also ich hatte wirklich Angst, das wäre so eine Person, die man niemals in den Arm nehmen möchte, weil man Angst hat, der klappt in sich zusammen. Also so wirkte er auf mich. Aber wenn dieser Mann predigte, und ich habe ihn predigen erlebt, dann erlebtest du die Kraft des Evangeliums. Dieser Prediger, da wusste ich, das ist der Mann, zu dem ich gehen muss. Und ich bat ihn um Hilfe und Gebet. Okay, er sagte, er ist in Ordnung. Und wir kamen in einem Nebenraum zusammen, wir saßen auf zwei Sesseln und ich erzählte ihm von meinen inneren Nöten. Und er sagte, kurz und trocken, Norddeutsch, lass uns beten. Und ich faltete meine Hände und wollte gerade beginnen. Da sagte er in einem ganz strengen Ton, dort, Wo du jetzt sitzt, ist nicht der Platz, wo du sein solltest, wenn du vor den heiligen Gott trittst. Dein Platz ist auf den Knien. Ein Prediger der alten Sorte. Ihr Lieben, ich ging auf die Knie und wollte wieder mit Gebet beginnen. Da kniete sich dieser alte Mann neben mich und er beugte sich unter seine eigene Schuld. So tief, das habe ich in meinem Leben nicht erlebt. So tief. Und auf der anderen Seite lobte er Jesus Christus für die Vergebung, für die Gnade, die ihm durch ihn, die er empfangen hatte. Und dann begleitete dieser Mann mich ganz neu zum Kreuz. In diesem Prediger, so hingegeben und demütig, habe ich einen Botschafter Christi sehen dürfen, der den Dienst der Versöhnung tat. Dieser Gottesmann wusste um sein Verlorensein, aber in Christus Jesus, dass ihm vergeben ist. Er war sich der Liebe Gottes bewusst und er lebte in dieser Gerechtigkeit, die er empfangen hatte. Und diese Gottesliebe und Gnade trieb ihn an, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Ich komme zum Ende und möchte kurz zusammenfassen. Blicke zum Kreuz, blicke auf Jesus. In ihm sind wir geliebt und angenommen. Und nichts, aber auch gar nichts kann uns von ihm trennen. Und selbst wenn wir in Sünde gefallen sind oder Lauheit unser Leben bestimmt, du darfst immer wieder neu ans Kreuz kommen. Und jedes Mal spricht der Herr ganz persönlich: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Zweitens, blicke auf Jesus und nicht auf dich, denn das Alte ist vergangen. In unserem Leben ist alles neu geworden. Ergreife und lebe in diesen Segnungen und Verheißungen. Und drittens, wage einen Glaubensschritt. Nimm deine Berufung an und sage Ja zu Gottes Ratschluss und werde ein Diener, ein Botschafter Jesu. Denn uns ist alles geschenkt, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und jetzt weiß ich natürlich, das hört sich alles ganz einfach an. Na super, ich gehe raus, klasse. Und deshalb zähle ich noch eine Geschichte zum Abschluss. Die letzte. Ich war wieder gerade jung im Glauben. Ich glaube, ich habe früher die besten Sachen erlebt. Und dann besuchte ich einen Freund in Papenburg. Und natürlich musste ich ihm vom Herrn Jesus erzählen. So verrückt wie ich noch gewesen bin, ganz frisch gläubig, aber ich musste Jesus Christus verkündigen. Und eigentlich hofft man ja immer, wenn man so verkündet, boah, die bekehren sich jetzt alle. Ja, kennt ihr das? Mensch, könnt ihr das nicht auch ergreifen? Die beste Botschaft, die es gibt. Nun, seine Antwort war nur einfach, oh, noch so ein Religiöser. So ein von deiner Sorte, den haben wir hier schon. Und den stelle ich dir heute vor. Und so lernte ich Nigel kennen. Nigel war so ein kleiner Schotte mit so ganz langen, lockigen, schwarzen Haaren. Aber ein unwahrscheinlich liebes Wesen. Und dieser Mann leitete eine Teestube dort. Und diese Teestube befand sich in unmittelbarer Nähe zu einer Punk-Disco oder Punk-Kneipe. Ihr wisst ja, was diese Punker, die sind mit den wilden, bunten Haaren und den zerrissenen Klamotten und immer null Bock auf gar nichts. So, ne? Aber wisst ihr, wenn so eine Herde betrunkener Punker ihn in der Teestube besucht haben, ihr lieben Leute, das war nicht unbedingt witzig. Da könnte ich mir auch was Besseres vorstellen. Und ich fragte Nigel, woher hast du diesen Glauben für diese Arbeit und für diese Menschen? Und dann sagte er Folgendes zu mir. Das ist mal schön, ich kann mir jetzt mal alles merken, so, das ist klasse. Als er zum Glauben kam und die wunderbaren Verheißungen Gottes las, da hat er zu sich gesagt, wenn das wirklich wahr ist, dann will ich das erleben. Das ist eine Einstellung, ihr Lieben. Und so nahm dieser Schotte seine Gitarre und zog 6 Monate durch Deutschland, spielt an verschiedenen Orten christliche Musik und vertraut darauf, dass Gott alles in seinem Leben gut macht. Und wisst ihr, Gott hat ihn in dieser Zeit gesegnet. Nigel sagt zu mir, er hat nicht eine Nacht draußen geschlafen. Er hat nie gehungert. Er musste keine Angst haben. Und sein Glauben wurde gemehrt. Und was mich noch mehr begeistert hat eigentlich, als Nigel zu mir sagte, ich habe das nicht im Sommer gemacht, in einem fremden Land. Ich bin im Winter gegangen. Und Gott hat es gesegnet. Dieser Mann vertraute Gott und er vertraute seinem Wort. Und was passierte? Er wurde ein Botschafter Jesu. Und er tat diesen Dienst der Versöhnung unter den Menschen, wo wir vielleicht alle einen großen Bogen drum machen würden. Und jetzt stellt euch einmal vor, was könnte passieren mit dir ganz persönlich? Was könnte mit dieser Gemeinde passieren, wenn wir alle anfingen, Gott beim Wort zu nehmen? Einen Glaubensschritt zu wagen, ein Ja zu Gottes Wort zu haben. Denkt einmal drüber nach. Ich möchte zum Ende kommen und möchte gerne mit euch beten.